Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürk und mein heutiger Gast ist Martin Hecker. Der Unternehmer hat mit Amalitech ein Social Business aufgebaut, das jungen Menschen in Ghana und Ruanda eine digitale Ausbildung ermöglicht und sie anschließend in internationale IT-Projekte einbindet. Sein Ziel: Europas Fachkräftemangel lösen und gleichzeitig Perspektiven dort schaffen, wo der Talentpool wächst, aber die Jobchancen bislang fehlen. Ich wollte von ihm wissen, warum Afrika in globalen Digitalstrategien oft übersehen wird, wie faire Partnerschaft auf Augenhöhe wirklich funktioniert und was es braucht, damit junge Talente weltweit die gleichen Chancen bekommen. Wenn dir diese Episode von Forward Thinkers gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Lieber Martin Hecker, ich freue mich sehr, dass wir uns heute zusammenschalten können, um über Amalitech zu sprechen, um über all diese spannenden Dinge zu sprechen, die Sie da in den letzten Jahren aufgebaut haben. Was das alles genau ist, darüber sprechen wir gleich nochmal. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr schön.
Ja, Amalitech, Sie haben das jetzt vor einigen Jahren inzwischen schon gegründet. Für diejenigen, die noch nie davon gehört haben, können Sie vielleicht einmal kurz erklären, was Sie da eigentlich machen, damit wir zum Einstieg mal einen kurzen Überblick haben?
Ja, sehr gerne. Also wir sind, um es zusammenzufassen, eine Brücke nach Afrika. Um es genau zu formulieren, eine Brücke nach Sub-Saharan Afrika, also Ghana und Ruanda. Und wir verknüpfen den Fachkräftemangel, den wir ja überall in Europa und in den USA haben, was das Thema digitale Skills anbelangt, also Leute, die Software Engineering können, die AI können, die Data und Data Analytics können, und verknüpfen das mit den jungen Menschen, die in Ghana und Ruanda leben und eine tolle Ausbildung haben, aber dort vor Ort keine Jobs finden. Und die arbeiten für uns, nachdem sie durch unsere Trainingsprogramme gelaufen sind, arbeiten die in unseren Service-Centern und arbeiten auf Kundenprojekten von Kunden in Europa und in den USA. In genau diesen Themen: Softwareentwicklung, Artificial Intelligence, Data Analytics, Data Integration, Cloud, ein ganz großes Thema, wo wir eine fantastische Partnerschaft mit AWS haben, wo wir 4.000 junge Menschen ausbilden im Bereich AWS-Technologien. Das sind so unsere Themen, die uns tagtäglich beschäftigen.
Jetzt könnte ich ja ganz ketzerisch sagen, wenn ich nicht mehr wüsste über das, was Sie machen, dann könnte ich ja sagen, naja, es gibt ja ganz viele IT-Unternehmen, es gibt ganz viele, die Nearshoring, Offshoring-Teams in anderen Ländern anbieten und ganz viel machen. Was man dazu aber wissen sollte, gerade in Ihrem Fall, Sie machen das ja am Ende des Tages zu einem Überfluss auch noch als gemeinnütziges Unternehmen. Wie kommt man denn eigentlich darauf, bevor wir gleich mal reingehen und klären, warum das alles Quatsch ist, was ich gerade gesagt habe und das eben nicht so leicht vergleichbar ist mit all den anderen? Wie kamen Sie überhaupt darauf, damit anzufangen?
Ich hatte die großartige Gelegenheit im Jahr 2016, eine Woche lang mit dem Professor Yunus, der den Nobelpreis für seine Mikrokredite bekommen hat, schon in den 80er Jahren, eine Woche lang in Uganda zu verbringen und dort vor Ort zu sehen, wie schwierig es ist für junge Menschen dort entsprechend ihren Lebensunterhalt vernünftig zu verdienen. Und auf der anderen Seite, wie viele Talente da eigentlich in diesen Ländern sitzen, die entsprechend, wie gesagt, eine ganz tolle Ausbildung haben, an Universitäten studiert haben, aber einfach im lokalen Jobmarkt mangels Job Opportunities keine Chance haben, dann entsprechend für sich und ihre Familien zu sorgen. Und naja, Professor Yunus ist ein großer Verfechter vom Thema Social Business. Und nachdem wir dann einige Abende zusammen Revue passiert passieren lassen haben, wie die Tage so waren, habe ich mich entschlossen, die Amalitech zu konzipieren und die Amalitech zu gründen. Das hat dann noch ein paar Jährchen gedauert, bis es dann wirklich losging. Aber am Ende des Tages war das so der Initialtrigger, das zu tun. Zu ihrer Bemerkung, dass es natürlich viele Menschen gibt, die Nearshore, Offshore schon tätig sind, dann ist das natürlich richtig. Wenn wir uns aber die demografische Entwicklung anschauen, dann stellen wir eigentlich relativ schnell fest, und die Menschen, über die wir reden, sind alle schon geboren, dass sich in den nächsten 10, 20 Jahren die Entwicklung dramatisch verändern wird. Wir haben heute schon die Situation, dass im Nearshore-Bereich, also wenn wir an Osteuropa denken, eigentlich kaum noch zusätzliche Ressourcen auf den Markt kommen. Die demografische Entwicklung ist dort wie in Westeuropa. Also wir reden über deutlich weniger als 2 Kinder pro Frau und damit eine schrumpfende Bevölkerung. Und das sieht man in jedem Jahrgang, der entsprechend nach Universitätsabschluss auf den Markt kommt, dass die immer kleiner werden. Und gleichzeitig haben wir natürlich die Babyboomer, die jetzt so langsam alle in Rente gehen. Das heißt, die Lücke wird tendenziell noch größer werden in Europa. Selbst in China haben wir mittlerweile einen Decline in der Bevölkerung, also die chinesische Bevölkerung schrumpft. Und das Gleiche erwarten wir in den nächsten 10 Jahren, zum Beispiel auch für Indien. Das heißt, wenn man noch ein bisschen weiter rausschaut, so ins Jahr 2040, wird man eigentlich, kann man unschwer sehen, dass eigentlich nur noch Afrika, insbesondere Subsaharan Afrika, entsprechend wächst, was entsprechend den Bevölkerungsanteil anbelangt, der entsprechend für Jobs zur Verfügung steht. Und insofern sind wir eigentlich der festen Überzeugung, dass jedes Unternehmen, das sich langfristig aufstellen will, sich zeitnah mit dem Thema Afrika beschäftigen muss und zeitnah überlegen muss, wie man auch Afrika in das Thema Global Sourcing entsprechend einbindet. Und da sind wir, wenn man so will, Speerspitze dieser Entwicklung. Wir arbeiten intensiv zusammen mit dem Bundesministerium für Zusammenarbeit, das diese Entwicklung auch entsprechend voraussieht. Wie gesagt, das sind alles UN-Zahlen, die das Ganze entsprechend in vielen Studien detailliert beleuchtet hat. Und das ist eine Entwicklung, die natürlich immer mal wieder durch konjunkturelle Themen und so weiter überlagert wird. Aber wenn man strategisch langfristig auf das Thema schaut, kommt man eigentlich nur zu diesem Ergebnis.
Jetzt haben Sie ja quasi 2 große Herausforderungen vor der Brust, die Sie gleichzeitig in der Theorie lösen könnten. Nämlich auf der einen Seite den Fachkräftemangel, den wir hier in Deutschland haben oder generell auch in Europa haben. Und auf der anderen Seite die Situation in Afrika und gerade auch in den Regionen, in denen Sie da unterwegs sind, dass es dort kaum Arbeitsmöglichkeiten gibt. Also dass man dort ja auch sich freut über ja lukrative Beschäftigungsmöglichkeiten, die dann vielleicht auch noch sich mehr rechnen als das, was verfügbar ist. Klingt erstmal sehr logisch, aber wo legt man denn da los? Also die werden ja wahrscheinlich jetzt auch nicht gesagt haben, da haben wir schon seit 30 Jahren darauf gewartet, dass sie vorbeikommen. Und man muss sich ja vor Ort auch erstmal ein passendes Netzwerk aufbauen.
Also das eine ist natürlich, dass man die richtigen Leute finden muss, mit denen man sowas aufbauen kann. Da gehört ein bisschen Glück dazu. Und das Glück hatte ich tatsächlich, dass ich über entsprechend mein Netzwerk und über die deutschen Außenhandelskammern und über die GEZ vor Ort eine Reihe von Leuten gefunden habe, mit denen ich starten konnte und die entsprechend selbst teilweise in England gelebt haben und auch insofern Europa sehr gut kannten. Und insofern, ja, wie gesagt, hatte ich das Glück, dass ich da sehr schnell ein gutes Startteam hatte, mit dem ich anfangen konnte. Das ist sicherlich ganz entscheidend. Und insofern bin ich da sehr happy, dass das entsprechend funktioniert hat. Was Ihre Frage anbelangt, die haben nicht drauf gewartet. Naja, tatsächlich ist es so, und so viel hätten wir natürlich gar nicht einstellen können, als wir damals 2019, 2020 dann ernsthaft begonnen haben. Auf den ersten Aufruf, doch für unser Trainingsprogramm sich zu bewerben, hatten wir 4.500 Bewerbungen. Das konnten meine 2 Leute, die entsprechend Recruiting gemacht haben, natürlich kaum bewältigen. Ich weiß nicht, wie viele Wochenendschichten und Nachtschichten die machen mussten, dass wir das alles dann sauber da entsprechend bearbeitet bekommen haben. Aber tatsächlich ist es so gewesen, dass in gewisser Weise wir, obwohl wir ganz neu und unbekannt waren, dort entsprechend auf einen Talentpool gestoßen sind, auf eine Vielzahl von jungen Menschen, die tatsächlich darauf gewartet haben, dass jemand kommt und sagt, du bist gut, dich kann ich gebrauchen und dir kann ich einen Job geben. Und wie gesagt, viele mussten wir dann ablehnen, weil so viel konnten wir gar nicht ins Trainingsprogramm holen. Aber mittlerweile haben wir einige tausend trainiert und wir beschäftigen über 500 junge Menschen in Ghana und Ruanda. Und das soll natürlich in den nächsten Jahren auch entsprechend weitergehen. Amalitech ist mittlerweile sehr gut etabliert in Ghana und Ruanda und sehr bekannt. Das heißt, die Bewerbungszahlen sind weiterhin extrem hoch. Einfach sehr schön zu sehen.
Sie haben die Trainings- und Ausbildungsprogramme gerade schon angesprochen. Wie genau sieht das dann aus? Also wie bilden Sie dort aus? Was bringen Sie den Menschen bei? Und wie kann man sich das auch zeitlich vorstellen? Also wie lang gehen diese Programme?
Also der Einstieg der jungen Leute ist tatsächlich, sie kommen mit einem abgeschlossenen Bachelor- oder Masterstudium. Das heißt, sie haben an den lokalen Universitäten studiert, in der Regel im Bereich Computer Science, Electrical, Mechanical Engineering, Mathematik, solche Themen. Und was sie dann entsprechend in unseren Trainingsprogrammen, die so 6 bis 9 Monate gehen, das ist so ein bisschen self-paced und abhängig auch davon, ob sie parallel noch einen Job haben, den sie entsprechend weiter ausüben wollen. Und in diesen 6 bis 9 Monaten Trainingsprogramm geht es im Wesentlichen um 3 Themen. Das eine ist, bestimmte technische Voraussetzungen nochmal zu schärfen, also da entsprechend bei bestimmten Themen, die für uns sehr wichtig sind, im Bereich Cloud, im Bereich Software Engineering, Software Architektur technisch nochmal tiefer zu gehen. Das zweite, mindestens genauso wichtig, um nicht zu sagen wichtiger, sind Soft Skills, also Kommunikation, Präsentation, das Thema Projektmanagement, wie arbeite ich in größeren Teams, all diese, ich sag mal, sekundären Fähigkeiten, die natürlich absolut kritisch sind, um entsprechend Projekterfolg zu haben. Das schulen wir sehr intensiv. Ja, und das dritte Thema, da geht es im Wesentlichen darum, das Ganze auch sehr praktisch dann entsprechend einzuüben. Das heißt, wir formen Teams, die entsprechend komplexere Aufgaben als Team komplett von der Konzeption bis zum Testen und zur Lieferfähigkeit, sage ich mal, dann entsprechend zu bauen und zu entwickeln, sodass sie auch praktisch merken und erleben, was es bedeutet, in größeren Teams komplexere Aufgaben zu lösen. Und erst dann kommen diejenigen, die das erfolgreich machen und von uns als entsprechend gut bewertet werden, kommen die entsprechend in unsere Service Center, kriegen da ein Jobangebot. Das Training selbst ist erstmal kostenlos, das müssen sie nicht bezahlen, aber wer einen Job haben will, der muss sich halt anstrengen und kriegt dann entsprechend ein Jobangebot. Das kann man dann annehmen oder nicht, aber weit über 90%, die dann ein Jobangebot bekommen, die nehmen das dann auch an.
Wenn ich jetzt hier ein Unternehmen in Deutschland bin und ich sage, ich brauche ganz dringend Menschen für meine digitalen Projekte, meine digitalen Tools, Umsetzungen, Lösungen, Software und so weiter und so fort und ich finde da niemanden so richtig und komme dann zu Ihnen und spreche mit Ihnen darüber. Wie muss ich mir das vorstellen als Unternehmen? Wie läuft da das Onboarding ab? Und ich könnte mir vorstellen, es gibt ja vielleicht auch Ängste, gerade auch bei deutschen Unternehmen, die dann sagen, ja, aber die sind ja so weit weg. Und gibt es denn Sprachbarrieren? Gibt es, wie stellen wir die Zuverlässigkeit fest? Wie stellen wir die Qualität sicher und so weiter? Wie geht es denn da los, so eine klassische Zusammenarbeit?
Also vielleicht erstmal zu den Hürden, die zu nehmen sind und dann vielleicht im zweiten Schritt zum Prozess, wie wir das Onboarding machen. Also die Themen, die Sie implizit angesprochen haben, die liegen natürlich immer direkt auf dem Tisch. Also es fängt damit an. Ja, wie ist das denn mit der Infrastruktur? Wie ist das mit stabilem Internet? Wie ist das mit stabiler Stromversorgung und so weiter? Da können wir kompletten Haken dran machen. Wir sind also über entsprechend Glasfaser aus unseren Offices über die großen Internetleitungen um Afrika herum mit Europa verbunden. Wir haben Backup-Systeme über Satellit mit Starlink von hier Elon Musk's Starlink Operation. Das heißt, wir können da einen kontinuierlichen Betrieb sicherstellen, Stromversorgung, das Gleiche mit entsprechend Ausfallsicherheit und so weiter. Also das ist erstmal, was das Thema Infrastruktur anbelangt. Was das Thema Qualität anbelangt, ist uns sehr wichtig, dass wir sehr aufwendige interne Qualitätssicherungsprozesse entsprechend fahren. Wir sind also ISO-zertifiziert nach ISO 9001, nach 27001 für das ganze Thema Cybersicherheit. Und da wir auch für die deutsche Automobilindustrie arbeiten und dort nochmal eine zusätzliche Herausforderung besteht in der sogenannten TISAX-Zertifizierung, das ist also automobilindustriespezifisch, sind wir auch dort entsprechend zertifiziert und dürfen also für die Automobilindustrie Deutschlands oder Europas arbeiten. Das ist eine europaweite Initiative und Zertifizierung. Was jetzt das konkrete Onboarding anbelangt, ist es eigentlich immer typischerweise so, dass man so einen ersten Proof of Concept gemeinsam definiert und sagt, also nehmen wir hier so 3, 4, 5 Leute, die irgendein an einem Projekt mitarbeiten. Teilweise übernehmen wir auch das ein kleineres Projekt direkt von Anfang an in einer, wie es so schön heißt, Ende-zu-Ende-Verantwortung an der Stelle. Sprachbarrieren treten auf, wenn die Kunden mit dem Englisch Schwierigkeiten haben. Das kann durchaus mal passieren, da müssen wir dann gucken. Unsere Leute haben es tatsächlich nicht, was liegt nämlich einfach daran, dass sowohl in Ghana als auch in Ruanda die Schulsprache Englisch ist. Das heißt, alle Fächer werden in Englisch entsprechend unterrichtet. Das heißt, die Kinder lernen schon im Alter von 5, 6 Jahren, wenn die in die Grundschulen kommen, alle Fächer in Englisch. Und wenn die dann aus der Highschool kommen und dann in die Universität gehen, da bleibt es ja in Englisch, haben die eigentlich dann in Summe, wenn man das zusammenzählt, 15 Jahre, wo sie jeden Tag in allen möglichen Fächern in Englisch unterwegs waren. Insofern ist das Sprachvermögen hervorragend. Und auch das Thema Akzent ist deutlich einfacher, um nicht zu sagen, es existiert in der Form eigentlich nicht. Wenn man das zum Beispiel vergleicht mit Indien, wo man ja immer wieder mal ein Thema hat. Insofern sind wir eigentlich, was das Thema Sprachkompetenz anbelangt und Kommunikationsfähigkeit, da extrem gut aufgestellt.
Ich habe vorhin schon gesagt, Sie haben das Ganze ja als Social Business aufgebaut. Wenn ich mir so anhöre, was Sie alles erzählen, hätte man daraus ja auch wunderbar ein For-Profit-Business machen können mit sehr ja, profitorientierter Ausrichtung. Warum war es Ihnen persönlich auch so wichtig, das wirklich als Social Business dann auch zu positionieren?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass auf der obersten Ebene haben wir tatsächlich diese gemeinnützige GmbH und insofern funktioniert das Ganze als Social Business. Wir nutzen die Überschüsse, die wir erwirtschaften, um entsprechend in den Ländern, wo wir aktiv sind, Ghana und Ruanda, dann entsprechend mit dem Geld auch wiederum Initiativen zu starten, um Kindern zu helfen. Wir haben in Ghana mittlerweile über 2.500 Kinder in Coding for Kids, die also schon an den Schulen dort lernen, entsprechend mit digitalen Plattformen Selbstprogrammierung zu üben. Die Jungs machen immer Spiele, die Mädchen wollen eher so Shops für Kosmetik und ähnliche Sachen bauen, aber es spielt ja am Ende des Tages keine Rolle. Sie lernen sehr frühzeitig systematisch ein strukturiertes Denken und wie man das Ganze mit solchen Tools dann in etwas übersetzen kann, was man dann entsprechend nutzen und was funktioniert. Wir investieren entsprechend Überschüsse in das ganze Thema Women in Tech, weil es uns wichtig ist, dass ja auch junge Frauen dort die Möglichkeit haben, in diese Art von Jobs zu kommen. Also insofern ist das Ganze eigentlich eine sehr runde Sache. Und es ist für die Kultur unseres Unternehmens auch eine sehr schöne Sache, weil unsere Leute wissen, sie arbeiten jetzt nicht für irgendwie einen, der da möglichst reich werden will, sondern sie arbeiten einmal für sich. Das ist wichtig, sodass wir auch da entsprechend natürlich sehr gute Gehälter bezahlen können und in der Konsequenz eine sehr hohe Retention Rate haben. Unsere Retention Rate liegt also bei über 95%. Wenn man sich das in Indien anguckt, wo teilweise die Fluktuation bei über 20%, 25% pro Jahr liegt, ist das natürlich auch für unsere Kunden ein großer und ein wertvoller Faktor, dass sie entsprechend mit uns sehr stabile Teams aufbauen können. Ja, und auf der anderen Seite ist für unsere jungen Menschen natürlich eine tolle Sache zu wissen, durch ihre Arbeit entsteht wiederum etwas im Bereich Coding for Kids, Women in Tech und in diesen Initiativen und das schafft eigentlich eine wunderbare Kultur, die uns auch alle motiviert, da entsprechend mit Vollgas immer weiterzugehen.
Sie haben vorhin schon ein paar Branchen angesprochen, für die Sie arbeiten. Haben Sie denn vielleicht ein, zwei ganz konkrete Projektbeispiele, wo wir mal noch mal ein bisschen besser verstehen können, was dann tatsächlich auch gemacht wird und wie sowas aussieht?
Ja, also ohne jetzt alle technischen Details in diesem Podcast zu erklären, wir sind sehr intensiv mit der Deutschen Telekom unterwegs. Wir haben mittlerweile über 15 Teams, die wir entsprechend unterstützen, mit in Summe fast 70 Leuten, die entsprechend für die Deutsche Telekom kontinuierlich tätig sind. In verschiedensten Projekten, die auch in das sogenannte Backbone der Deutschen Telekom reichen. Also mit anderen Worten, wir arbeiten dort an sehr komplexen Systemen mit. Und das ist natürlich sehr schön zu sehen, dass wir dort entsprechend in der Lage sind, auch sehr tiefes technisches Wissen in komplexen Projekten mitzubringen und dort entsprechend unseren Beitrag zu leisten. Wir arbeiten im Bereich SAP entsprechend mit Kunden an Projekten, das heißt auch dort in großen Standardplattformen, Salesforce im Bereich CRM, wo wir entsprechend tätig sind. Eine ganze Reihe von Kunden, wo wir entsprechend sehr innovative, moderne Frontend-Konfigurationssysteme bauen, wo also letztendlich Produktengineering stattfindet. Also man muss sich die Amalitec vorstellen als ein Unternehmen, was in der Lage ist, sehr große und komplexe Themen mitbearbeiten zu können. Und vielleicht, um das Ganze so ein bisschen abzurunden, was viele Unternehmen heute bewegt, ist natürlich, wie kommt man denn jetzt in die Cloud? Und wir haben dort, was das Thema Cloud anbelangt, mit AWS, aber auch mit Microsoft entsprechend zwei Partner, mit denen wir intensiv arbeiten. AWS ist natürlich dort unser Flagship und da bilden wir extrem viele Menschen aus in deren Technologien. Und das geht dann natürlich nahtlos über in die ganz neuen Themen, die da heißen KI, also AI, und wie man über entsprechende AI-Systeme dann auch dort nochmal zusätzlich Wert schaffen kann in den Systemen, die wir für unsere Kunden bauen.
Wie reagiert denn eigentlich sozusagen Ihre Konkurrenz auf das Ganze? Weil Sie sagen schon, Sie können natürlich auch durch das Setup, das Sie da haben, vielleicht ein bisschen besser vor Ort zahlen. Sie sind stärker verankert, auch mit den Ausbildungsmöglichkeiten. Das sind ja alles Faktoren, die, würde ich jetzt mal von außen betrachtet, dazu führen, dass Sie da ja eine ganz gute Konkurrenzfähigkeit wahrscheinlich haben und das Ganze auch noch fairer für alle Beteiligten aufgebaut ist. Gibt es da Stimmen der Konkurrenz, die da vielleicht nicht ganz so amused sind, dass sie unterwegs sind?
Also die haben mich bis jetzt nicht angerufen. Wahrscheinlich sind wir mit unseren ja so ein bisschen über 500 Leuten aber auch wahrscheinlich auf einfach noch zu klein. Ich meine, was man sicherlich sagen kann im Sinne von Wettbewerbssituation, dass wir nicht im Wettbewerb stehen mit kleinen Firmen, die so eine Webseite bauen. Das gibt es ja auch. Das gibt es auch aus Afrika, das gibt es aus Indien. Da haben wir uns entsprechend deutlich von abgehoben, direkt von Anfang an, vom ganzen Setup her, weil wir halt technisch anspruchsvollere Themen entsprechend bearbeiten können wollen. Das bedeutet, dass wir eigentlich im Wettbewerb eher mit entsprechend etablierten, größeren Unternehmen stehen. Und dort ist es einfach so, dass viele jetzt erst begreifen, dass sie selbst eigene Offshore-Ressourcen brauchen, um überhaupt noch im Markt erfolgreich sein zu können. Insofern erleben wir dort eher, dass Firmen auf uns zukommen aus dem Bereich Digitalagenturen, Softwarehäuser und sagen, könnt ihr nicht mit uns zusammenarbeiten? Können wir nicht gemeinsam entsprechend Projekte für Kunden machen? Und da sind wir erstmal grundsätzlich offen. Das liegt natürlich auch vor allen Dingen daran, dass bei größeren Digitalvorhaben braucht man weiterhin Leute vor Ort, beim Kunden, on-site, wie es so schön heißt. Und das ist ja nicht das, was Amalitec tut. Wir haben also in Deutschland, hier in Köln, haben wir 15 Leute. Und da ist jetzt auch nicht der Plan, dass wir eine große Consulting-Truppe hier vor Ort aufbauen. Das machen wir mit Partnern. Da haben wir eine ganze Reihe von Softwarehäusern, Digitalagenturen, mit denen wir da eng zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich ein sehr erfolgreiches Modell und funktioniert auch sehr gut. Und dann ist das für die Endkunden natürlich eine gute Sache. Auf der einen Seite haben sie weiterhin On-Site-Support vor Ort und auf der anderen Seite haben sie entsprechend sehr gute Leute zu deutlich geringeren Kosten und das macht dann in Summe ergibt das eine sehr spannende Geschichte.
Wenn wir zum Ende vielleicht auch noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen und Sie sich quasi eine Glaskugel vor sich vorstellen würden, was sind denn Ihre Ziele für die nächsten Jahre? Was würden Sie gerne erreichen? Wo sollte Amalitech in den nächsten 5 bis 10 Jahren stehen?
Gut, also wir wachsen ja sehr stark mit über 50% pro Jahr. Das werden wir in den nächsten Jahren auch tun. Das lässt sich jetzt eigentlich schon ganz gut absehen, dass das passieren wird. Und insofern werden wir natürlich unsere Organisation und unsere Fähigkeiten weiter ausbauen und entwickeln. Das ganze Thema AI wird ein sehr wichtiges sein. Im Moment ist ja in aller Munde die Diskussion, braucht man überhaupt noch junge Leute? Wenn die Senior-Leute AI haben, brauchen die ja keine Juniors mehr. Halte ich für eine schwierige These. Das mag mal kurzfristig so sein. Am Ende des Tages ist es natürlich zu kurz gedacht. Was wir mittlerweile sehen, und da fühlen wir uns eigentlich in einer guten Partnerschaft mit der Microsoft, die entsprechend in großem Umfang Leute freigesetzt hat aus dem Professional- und Senior-Levels und entsprechend jungen Menschen plus AI die Möglichkeit gegeben hat, entsprechend dort größere Aufgaben zu übernehmen. Das sehen wir genauso. Wir glauben, dass die AI unseren Juniors hilft, entsprechend noch schneller, noch viel besser zu werden. Und deswegen sind alle unsere Leute im Service Center, aber auch darüber hinaus schon mit entsprechenden Tools ausgestattet, nutzen das auch natürlich im Sinne von Datencompliance im Rahmen von bestimmten Restriktionen und Grenzen. Aber soweit das mit unseren Kunden möglich ist, machen wir das ganz intensiv. Und wir sehen dort, dass wir auch entsprechend mit unseren jungen Leuten fantastische Ergebnisse erzeugen können. Und das werden wir in den nächsten Jahren natürlich kontinuierlich weiter ausbauen. Keiner kann richtig voraussehen, wie sich AI entwickelt, aber wir wollen halt immer ganz vorne dabei sein und das verstehen, was gerade entsprechend Leading Edge ist und das entsprechend für uns nutzbar machen und gleichzeitig für unsere Kunden dann nutzbar machen. Also insofern, glaube ich, wird es der Amalitech in den nächsten Jahren weiterhin sehr gut gehen. Ja, und dann gibt es natürlich ganz konkrete Ziele. Wir schauen uns im nächsten Jahr Kenia an, um vielleicht nach Kenia zu expandieren, vielleicht Äthiopien, wenn sich dort entsprechend die politische Lage entsprechend beruhigt hat. Das heißt, unser Appetit, sage ich mal, in weitere Länder zu gehen, um auch dort jungen Menschen die gleichen Möglichkeiten zu eröffnen, wie wir es jetzt in Ghana und Ruanda haben, das soll entsprechend weitergehen.
Dann wünsche ich Ihnen für diese Reise im wahrsten Sinne des Wortes ganz viel Erfolg. Und danke Ihnen, dass wir dieses ganze Thema und vor allem Amalitech besser kennenlernen durften.
Ja, ich darf mich auch sehr herzlich bedanken und einen guten Tag noch.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.